Gestern war ich im Trainingslager. Da werdet ihr euch wohl fragen, wo war der denn im Trainingslager? Wir hatten gestern unser 10-jähriges Gründungsjubiläum vom Fußballverein FC Obernzell Erlau. Und das haben wir dann im kleinen Rahmen feiern wollen und mit einem ökumenischen Gottesdienst. Anlass war dazu, dass unser erster Bürgermeister zurzeit sehr, sehr krank eine Fahne gestiftet hat. Und das wurde dann im Vorstand so angesprochen, dass wir eine Fahnenweihe dort haben. Sowas habe ich noch nie mitgemacht. Wer hat schon mal Fahnenweihe mitgemacht? Auch noch nicht. Dachte ich, hui, 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 was soll das? Aber zum Glück habe ich vor ein paar Wochen Nehemia gelesen und habe dort meinen Freifahrtschein bekommen für diesen Dienst. Denn als sie die Stadtmauer gebaut haben und Tore eingesetzt haben, haben sie zwei Tore geheiligt. Stellt euch das mal vor. Geheiligt, das ist ja ein ganz besonderer Akt. Sie wurden ausgesondert für eine ganz besondere Bestimmung. An Heiligsprechungen von Gebäuden und von unserer Uferschutzmauer an der Donau, daran habe ich schon teilgenommen. Aber eine Fahne habe ich noch nicht gefeiert. Und wir haben gestern einen ökumenischen Gottesdienst gehabt. Drei Pfarrer, römisch-katholisch, lutherisch und meine Wenigkeit haben da teilgenommen. Und ich habe am Cocktailtisch gestanden zum Predigen. Also deshalb Trainingslager gestern für heute. Ich erzähle eine kleine Geschichte und zeige Bilder dazu. Meine Schwiegermutter hat in den 80er, 90er Jahren diese Streifen in ihrer Zeitung von Charlie Brown gesammelt. Die haben ja eine ganz kräftige Aussage. Und nachher erfuhr ich auch, dass der Herr Schulz ein gläubiger Christ gewesen ist, der diese Zeichnungen gemacht hat, diese Geschichten erzählt hat. Er ist nicht mehr unter uns, er lebt nicht mehr. Aber das habe ich einiges noch bewahrt. Anderes ist bei dem Hochwasser 2013 weggeschwommen. Warum, glaubst du, sind wir hier auf der Erde, Charlie Brown? Das ist doch eine Frage, die wichtig ist. Warum sind wir auf der Erde? Und er hat die kluge Antwort, um andere glücklich zu machen. Ist das schön, nicht? Ich glaube nicht, dass ich irgendjemand besonders glücklich mache. Andererseits macht mich auch niemand besonders glücklich. Tolle Philosophie, nicht? Irgendjemand tut da seine Pflicht nicht. Ich denke, jeder von uns könnte so rumwirbeln wie Charlie Brown hier an dieser Stelle. Ein toller Bruder bist du. Weil du mir nicht bei den Hausaufgaben hilfst, werde ich eine schlechte Note kriegen. Alle Menschen sind schlecht, jeder denkt nur an sich, nur ich bin gut, ich denke an mich. Ist auch schön, nicht? Einer hält zu mir und das bin ich, wenigstens einer. Was bist du nur für ein Bruder? Glaubst du denn nicht an Brüderlichkeit? Und das Thema heute Morgen, alle für einen, der Herr Raiffeisen hat das ja mal kreiert, aber nicht so, wie ich es hier aufgeschrieben habe, nur ich für mich selbst. Den Text habt ihr in zweifacher Übersetzung auf dem Sonntagsbrief und ich habe, weil es so viel Platz war, auch diesen Text in zweifacher Ausführung abdrucken lassen. Einmal Luther-Übersetzung 2017 und darunter die Übersetzung von Berger Nord. Ich gebrauche die ja auch hier im Gottesdienst sehr oft. Einmal um zu vergleichen. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und obwohl wir heute den Sonntag Trinitatis hat, aber das ist so ein schweres Thema. Wer kann das erklären? Und zum Glück hat dieser Sonntag verschiedene Predigtexte und der Text für den heutigen Sonntag ist 2. Korinther 13, 11 bis 13. Und ich lese diesen Text. Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Heiligen, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und wer jetzt meint, Gottesdienst ist schon zu Ende, der hat sich zu früh gefreut. Denn dieser Satz wird ja oft am Ende des Gottesdienstes so als Segen der Gottesdienstbesucher mitgegeben. Die Gnade unseres Herrn sei mit euch allen. Doch wir sind ja erst mittendrin im Gottesdienst oder im letzten Drittel, sage ich mal. Gute Wünsche gibt uns der Apostel mit auf dem Weg. Lasst die Freude bei euch Einzug halten. Bringt euch, wenn nötig, zurecht, tröstet, ermahnt, ermuntert euch gegenseitig. Einen gemeinsamen Sinn haben bewahrt den Frieden untereinander. Das scheint in der Gemeinde zu Korinth nicht vorhanden zu sein. Das war aber nicht nur in Korinth ein Problem. Der Apostel schreibt ja seinen Brief allen Gemeinden in Achaia. Ich habe das mal so von Griechenland eine Karte mitgebracht. Korinth ist auf der Insel und Achaia ist da drüben. Und dieser Brief war jetzt nicht nur für die Korinther gedacht, sondern für die ganze Provinz, also für viele Gemeinden ist dieser Brief gedacht worden. Paulus empfiehlt nicht nur den Korinthern, sondern auch uns: Lasst es zu, dass Freude in euch einzieht. Es gibt so viel, worüber wir uns freuen können, worüber wir glücklich und sehr dankbar sein dürfen. Hauptsache gesund, kennen wir ja. Manchmal habe ich so eine negative Einstellung zu diesem Satz, Hauptsache gesund. Das hören wir ja immer, wenn ein Kind geboren ist. Na, wie sieht's aus? Ja, Hauptsache gesund. Meine Frau saß gestern da bei den Feierlichkeiten an einem Tisch und da war eine Frau auch zugegen, die hätte den Satz gut gebraucht. Ihr Sohn, der spielt bei uns Fußball, einer der schnellsten Rechtsaußen, den wir haben, der hat schon eine Inflation für Insulinzuführung mit etwas über 20 Jahren. Seine Schwester, etwas jünger, an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Der Vater ebenfalls an Krebs erkrankt und hat schon 2 Schlagfälle hinter sich. Der Sohn war da gestern und die Mutter, die anderen beiden nicht. Hauptsache gesund. Und ich denke, wenn man damit konfrontiert wird, dann bekommt dieser Satz wieder den Gewicht, den er eigentlich haben sollte. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Vorhin wurde für einen Kranken gebetet. Warum denn nicht? Und bei allem Ziehen, Reißen, Zwicken im Körper und in der Seele sind wir noch ganz gut drauf heute Morgen, oder? Immerhin so gut drauf, dass du aufstehen konntest. Hast dich in Schale geschmissen, bist hierher gekommen. Und zwar auf eigenen Beinen oder auf 2 oder 4 Rädern. Vielleicht hast du beim Frühstück ein gutes Gespräch gehabt. Vielleicht mit deinem Ehepartner, den du noch bei dir hast. Ist auch nicht selbstverständlich. Ist das nicht etwas zum Freuen? Und dass dein Tisch mit leckeren Semmeln gedeckt war. Du hast zu essen, gut und reichlich. Du konntest dir aus deinem gefüllten Kleiderschrank etwas zum Anziehen aussuchen. Ist das keine Freude? Für Männer schon. Manche Frauen tun so unwissend jeden Morgen: Was soll ich anziehen? Ich habe nichts. Und es gibt einiges, was wir täglich gedankenlos hinnehmen. Vielleicht auch die Sachen, die wir anziehen können. Ist einfach da. Was aber eigentlich gar nicht so selbstverständlich ist, das Haus. Wir haben ja die Diskussion. Miete kann kaum noch einer bezahlen in München und in anderen Großstädten. Für uns, die wir in einer Wohnung leben, die ein Haus haben eventuell, ist das selbstverständlich. Es gehört zu unserem Alltag, zu unserem Leben. Die Möbel, die vielen Gegenstände, die das Leben erleichtern. Das Auto ist ja auch in Misskredit gezogen worden. Aber das Fahrrad, das ist wieder was Tolles, nicht? Der Computer, alles Schnee von gestern. Pflegeroboter, Alexa, Siri, Chips unter der Haut sind angesagt. Es wird schon transplantiert, der Chip. Und dann braucht man nur noch an der Kasse hinhalten. Und dann hat man bezahlt. Das stand schon vor 2000 Jahren in der Offenbarung. Kommt da Freude auf? Mich schaudert's. Mich schaudert's. Und es wird die Zeit kommen, wer diesen Chip nicht hat, wird nichts mehr zu essen bekommen. Und dennoch nehme ich mir zu Herzen, was der Apostel sagt. Liebe Brüder und Schwestern, freut euch. Dennoch. Und der Text, den ich eben gelesen habe, geht ja noch weiter. Lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen. Boah. Frage an den Apostel, nennst du das Evangelium? Frohmachende Botschaft, fröhliche Botschaft? Lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen. Okay. Hin und wieder akzeptieren wir eine ernstere Predigt. Etwa am Karfreitag oder am Buß- und Bettag. Wird ja bei uns nicht mehr gefeiert, ist ja kein Feiertag mehr, kein Gottesdienst mehr. Da gestatten wir, den Zeigefinger behutsam zu erheben an solchen Tagen. Aber an den übrigen Sonn- und Festtagen bitte schön nicht. Und außerdem, wem steht das Mahnen und Fingerheben zu? Und dann bekomme ich einen Schreck, wenn ich darüber nachdenke und auch das Neue Testament lese. Am Ende gar allen Schwestern und Brüdern. Soll das wirklich so sein? Paulus hat eine andere Gemeinde vor Augen, als wir es gern hätten. Korinth, Tohuwabohu. Das war Reeperbahn-Atmosphäre. Wer war schon mal auf der Reeperbahn? Tolles Ding, ne? Das war auch die Heilsarmee. Und da gibt es auch Straßenprediger, die von Jesus singen. Also so verdorben ist es nicht auf der Reeperbahn. Meine Frau und ich sind auch schon da gewesen, das war schon Jahrzehnte her. Damals hat sich kaum einer geärgert, wenn der Apostel vom Zurechtbringen oder vom Mahnen spricht. Und warum denn auch? Alle waren doch Lebensschüler in der Gemeinde Jesu. Meine Frau kommt aus dem Werk New Life in der Schweiz. Ich war dort Praktikant erst und nachher Lehrer und Mitarbeiter, als die Bibelschule in Walzenhausen noch existierte. Und wisst ihr, weshalb diese Bibelschule ins Leben gerufen wurde? Weil in Zürich Freiversammlungen gehalten wurden Anfang der 70er Jahre, wie auf der Reeperbahn. Und da kamen junge Menschen zum Glauben. Sie wurden in einem Augenblick frei vom Alkohol und von Drogen. Da waren Menschen dabei, die habe ich selber kennengelernt als Schüler. Die waren auf dem Weg nach Indien, um irgendeinem Guru wieder zu huldigen. Und sie kamen dort zum Glauben an Jesus Christus. Und die Verantwortlichen erkannten auf einmal, was machen wir mit diesen Menschen denn? Und dann wurde die Lebensschule gegründet. Und deshalb ist Gemeinde gegründet worden als Lebensschule. Haben wir das begriffen oder vergessen? Dass wir eine Lebensschule sind. Nicht nur ein Ort, um am Sonntag oder manchmal auch in der Woche zusammenzukommen, um Gottes Wort zu hören und dann wieder hinauszugehen. Wir sind Lebensschüler. Alle wussten sich gleich geliebt von ihrem Herrn, damals in Korinth. Alle. Und die ersten Christengemeinden bestanden zum größten Teil aus Sklaven. Die konnten sich nicht um 10 Uhr zum Gottesdienst versammeln, sondern die mussten schon um 4 Uhr, bevor ihr Dienst stattfand, zum Gottesdienst versammeln. Da waren Knechte, da waren Mägde dabei, aber auch ab und zu ein paar betuchte Leute. Aber alle waren vom gleichen Rang. Da hat keiner auf den anderen herabgeschaut oder raufgeschaut. Und zurechtbringen war nichts Böses damals für die Christen in Korinth oder in Achaia. Im Gegenteil, die Brüder und Schwestern halfen sich gegenseitig das Leben zu meistern. Wir sind ja aufeinander angewiesen. Alle hatten mit Verführungen und reizenden Wünschen zu schaffen. Stellt euch den Hintergrund vor, aus dem sie kamen. Das schüttelt man nicht mit einmal ab. Alle standen in der Gefahr, ihre Zeit mit schlechten Handlungen und Gedanken zu vertun. Und darum hat einer dem anderen geholfen. Einer sagt dem anderen, pass auf, bleib nicht stehen, verlass den schlechten Weg, kehre um. In der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich vor etwa anderthalb Wochen Psalm 139, ganz besonders die Verse 23 und 24 gebetet. Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Ich denke, das ist ein Gebet, das müsste jeden Morgen gesprochen werden. Und vielleicht auch am Abend. Und David war von Menschen umgeben, die sein Verhalten korrigierten. Das war einmal Joab, der Feldhauptmann, dem sagte hier, keine Volkszählung. Oder Nathan, der sagte, hey, hey, damit Bathseba. Und andere. Er war von Menschen umgeben, die ihn korrigierten. Und er ist darauf eingegangen. Er hat nicht gesagt, ich bin König. Du hast mir nichts zu sagen. Er hat das zum Herzen genommen. Und ich bin dankbar für jeden, der mich aufmerksam macht, wenn ich in der Gefahr stehe, die Spur Jesu zu verlassen. Da sind wir alle angefochten. In der Gemeinde ist das nicht nur die Aufgabe vom Pastor. Wir folgen alle demselben Herrn. Durch Jesus sind wir miteinander verbunden. Wir dürfen uns, ohne zu verletzen, wirklich vieles sagen. In unserer Gesellschaft gilt die Meinung, mein Glaube ist meine Privatsache. Da hast du nicht dran zu rütteln, das geht dir nichts an. Und außerdem, wie es da drinnen in mir aussieht, geht auch keinem was an. Jemand hat einmal gesagt, schon vor langer Zeit, da gab es noch nicht Facebook, wir leben in der Eiszeit der Herzen. So wurden in den 80er und 90er Jahren die beschrieben, Eiszeit der Herzen. Und ich denke, wir haben schon Antarktis und Arktis zusammen. Nicht wenige Menschen verriegeln sich, lassen sich nicht ins Herz schauen. Und die Folge, sie leben nur noch nebeneinander und nicht mehr miteinander. Zu Deutsch, ich lasse den Menschen nicht an mich heran. Da tragen wir dann immer so eine Ritterrüstung und merken gar nicht, wie schwer es ist. Ihr müsst mal ins Museum gehen oder irgendwo im Theater und euch so eine Rüstung anpassen lassen. Und darum wissen wir auch so wenig vom anderen und können uns gegenseitig nicht stützen und helfen. 26.02.2019, Weltstadt mit Herz. Feuerwehr findet Leiche, Maschinenbauer, 69 Jahre, liegt mumifiziert in der Wohnung. In der Weltstadt des Herzens ist das möglich. Bestattung von Amts wegen, das ist Münchens traurigster Abschied. Im vorigen Jahr. Einsamer Trauerzug, Bestatter gehen neben Pfarrer Dr. Robert Sindani zum Grab, nur Frank und Eva R. waren da. Und ich habe mit Bestattern gesprochen. Es gibt viele Beerdigungen, wo keiner da ist. Und das in der Weltstadt des Herzens. Man müsste hier eine Korrektur des Titels vornehmen, denke ich. Liebe Schwester, so mag das nun in der Welt sein, aber nicht bei uns. Wir sind füreinander gemacht. Wir sind aufeinander angewiesen. Niemand kann nur für sich leben. Wir brauchen einander. Keiner kann allein sich Segen bewahren. Wir sind ein Team. Wir machen zusammen. Wir machen gemeinsam. Wir sind Gemeinde. Wir sind Christen, Brüder und Schwestern. Und deshalb rät der Apostel Paulus, habt einerlei Sinn. Oh Schreck. Sollen wir jetzt so einen Einheitsbrei anrühren? Hat jeder denselben Auftrag und die gleiche Aufgabe? Damit es gerecht in der Gemeinde zugeht, erhalten Sie alle die gleiche Prüfungsaufgabe. Klettern Sie auf diesen Baum. Ja, oft sind wir so eingestellt, nicht? Wir müssen alle das Gleiche tun. Und wenn der dann nicht kommt, oh, dann haben wir schon wieder böse Gedanken über den, der nicht da ist. Aber ein Elefant auf dem Baum, der arme Baum, kann ich nur sagen. Der hält das doch nicht aus. Die Gemeinde ist ein Leib, so schreibt es der Apostel Paulus, und hat viele Glieder. Nachzulesen in 1. Korinther 12. Aber einen Sinn soll der Leib haben. Einen Sinn. Hättest du keine Hände, wie würdest du das Brötchen oder den Semmel in den Mund stecken? Dann brauchtest du jemanden, der das macht. Ein Ziel, dem alle gemeinsam anstreben. Was könnte das sein? Welches Ziel hat hier die Gemeinde in der Kreuzkirche? Wir singen ja gerne und ab und zu sicherlich auch im Lobpreis, du bist mein Zufluchtsort. Ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich, Herr. Wann immer mich Angst befällt, traue auch ich auf dich. So singen wir es hingebungsvoll. Und die Gemeinde in der Kreuzkirche hier in Puchheim ist der lebendige Christus in Puchheim. Das beherzigt nicht nur hier oben, sondern im Herzen. Ihr seid der lebendige Christus. Und ich wünsche euch die Erfahrung, die Petrus und Johannes gemacht haben vor dem Tempel. Dort vor der schönen Pforte saß der Bettler. Und er hat seine Schale hingehalten. Und er erwartete Kohle. Und was sagt Petrus? Ich hab nichts. Schau auf mich. Was ich habe, gebe ich dir. Und dann hat er ihm Christus gegeben und er konnte aufstehen. Er brauchte nicht mehr betteln. Schau auf mich, wer wagt das noch heute zu sagen? Ich lese ein Buch von Spener, der hat 1600 geschrieben und ich denke, was er geschrieben hat vor 400-500 Jahren, ist genauso aktuell heute. Und er ermutigt auch, nicht nur die Pfarrer, sondern auch die Gemeindeglieder, diese Haltung zu haben. Schaut auf mich. Bist du schon mal gefragt worden, wo ist Christus? Wo ist Jesus? Also, ja, irgendwo. Und dann sagst du, ach, schau nicht auf mich, schau auf Christus. Ja, wo soll er denn hinschauen? Wir sind der lebendige Christus. In Puchheim oder wo wir auch wohnen. Und somit sind wir auch ein Zufluchtsort für die Menschen. Die sind auf der Suche. Und die Gemeinde darf eine Hilfe sein, das Leben zu meistern. Hier sollen Menschen Aufgaben finden und Freude, die sie erfüllen. Ich habe sehr schnell umgedacht, als ich anfing, meinen Dienst als Pastor zu verrichten. Ich habe jetzt nicht gedacht, aha, eine Baptistengemeinde muss den Gottesdienst haben, da geht nichts dran vorbei. Muss die Kollekte sammeln, geht auch nichts dran vorbei. Dann noch eine Bibelstunde. Und dann Kinderstunde. Und dann Jugendstunde. Dann Seniorenstunde. Und dann noch die, die das Gelände sauber halten. Und ab und zu kamen wir dann in die Bredouille und hatten keine Mitarbeiter. Dann muss man das sein lassen. Dann muss man die Kinderarbeit, wenn man keine Mitarbeiter hat, anders integrieren in der Gemeinde. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe auch erlebt, dass dann Mitarbeiter überfordert waren. Die kamen nach 14 Tagen und sagten, Rudolf, mach deinen alleine. Ich schaffe es nicht. Wir müssen nicht alle Aufgaben aufzählen und die dann zu bewerkstelligen. Aber wir müssen die Gemeindeglieder kennen und ihre Gaben und ihre Fähigkeiten und die dann einsetzen. Dann kommt Freude auf. Davon bin ich überzeugt. Und deshalb ruhig mal einen Programmpunkt beiseite sein lassen, wenn keine Menschen da sind, die das denn durchführen können. Hier sollen Menschen Aufgaben finden und Freude, die sie erfüllen, die dann wieder anderen weiterhelfen und ihr Leben reicher machen. Es gibt so eine geistliche Mathematik, die steht im Timotheusbrief, nicht im ersten, sondern im zweiten. 2 mal 2 mal 2. 2. Timotheus 2, Vers 2. Was du von mir gelernt hast, vor treuen Zeugen, das vertraue anderen an. Toll, nicht? Das ist geistliche Mathematik. Und bis 2 kann jeder zählen. Und 2 mal 2 kann auch einer sagen und dann noch eine 2 dahinter setzen. Wie von selbst kommt aus einem solchen Leben in und für die Gemeinde auch der Frieden, der hier angesprochen ist. Frieden untereinander haben, aber auch mit Gott. Er ist der Friede Jesu, den er am Kreuz auf Golgatha mit seinem Leben für dich erkauft hat. Das ist der Friede, der sich in deinem Herzen ausbreitet, der dich ruhig, fröhlich, zufrieden und ganz gelassen macht. Und noch eine weitere Verheißung hören wir hier durch den Apostel. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Das werden wir wirklich spüren. Das wird unsere Freude vollkommen machen. Und so wird unsere Gemeinde zu einem Ort, an dem wir uns wohlfühlen und an dem sich andere Menschen wohlfühlen. Ich war kürzlich in einer Gemeinde und da kam ein Bruder zu mir, den kenne ich schon seit Jahrzehnten. Er sagt, irgendwie fehlt hier in meiner Gemeinde etwas. Es hat mich traurig gestimmt. Irgendwie fehlt etwas. Und was der Apostel noch sagt, mag manchen ein wenig fremd sein. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Und da empfehle ich mal, von Berger Nord den Text zu lesen. Der Geschwisterkuss ist uns verloren gegangen. Aber grüßen, das können wir noch. Wir haben uns so dann gewöhnt. Nicht? Früher sagte man guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Und heute sagt man nur noch Hello. Hello. So nichtssagend. Aber wir haben uns dann gewöhnt. Und dann denke ich nun nicht mehr an das Kopfnicken oder mit der Hand winken, wenn wir uns begegnen. Es ist einfach etwas anderes, dem anderen ein gutes Wort sagen, sondern uns auch wenigstens mit den Händen berühren. Das mag der eine oder der andere unangenehm empfinden, aber das ist schon eine Geste. Gehört das Wort zwischen alle Menschen, so gehört die Berührung unter die Geschwister. Eines Tages, eine kleine Geschichte, brachte ein Vater seinen Sohn zu einem Rabbi. Und der sagt, oh Rabbi, mein Sohn ist so zerstreut, er hat keine Ausdauer beim Lernen. Was soll ich tun? Und der Rabbi sagt, lass deinen Sohn hier. Und als er mit ihm allein war, nahm er ihn in seine Arme und legte ihn an sein Herz. Schweigend. Und so hielt er ihn, bis der Vater wieder zurückkam. Und der Rabbi zum Vater, ich habe ihn ins Gewissen geredet, er wird nun gut lernen. Der Junge wurde später Rabbi. Und zeitlebens erzählte er seinen Schülern, damals habe ich gelernt, wie man einen Menschen verändert. Ist das nicht schön? Ist das nicht wunderbar? Paulus schließt seine guten Wünsche mit dem Besten, was ein Christ einem anderen geben kann, dem Segen unseres Herrn Jesus Christus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, sagt er hier. Und da kommt die Trinität jetzt drin vor. Kennen wir auswendig. Nehmen wir ihn als das, was er ist. Die gute Kraft Gottes, die zum persönlichen Leben und zum Leben in unserer Gemeinde hilft. Und wir wollen antworten, ja, Herr Jesus, schenk die Gnade, Liebe und Gemeinschaft. Dann wird aus dem Alle für einen, nur ich für mich, ein Einer für alle und alle für einen. Amen.